Es geht ja darum, ob man das braucht. Es gibt wirklich Kollegen, die brauchen das. Und wenn die dann in die Bank ihres Vertrauens kommen und nicht der Filialleiter durch die ganze Bank ruft, guten Morgen, Herr so und so, dann stimmt was nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mein Leben leben kann.
P. Werner liebt die Musik und hasst jeglichen Star-Rummel. Vor 35 Jahren hat sie ihr erstes Album veröffentlicht und das feiert sie ausgiebig mit einer Tour und dem neuen Album Vitamin P. Es war so interessant, mit P. über ihren Werdegang zu sprechen. Zum Beispiel darüber, dass erst der Selbstmord ihres Vaters ihr die Türen zur Musikkarriere geöffnet hat. P. Werner, eine wunderbare Sängerin und ein toller Gast.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
P. Werner ist bei mir. P., herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Schön grün bei dir.
Ja, und du bist so schön orange.
Ja, habe ich extra gedacht, der Kontrapunkt muss sein.
Wunderbarer Kontrast hier. Sieht sehr schön aus. Ich habe eine Zahl mitgebracht, P., zum Start in das Gespräch und in dein Leben. Mal schauen, ob dir die Zahl was sagt. 4280.
4280. Ich war ja schon immer in Mathe schlecht, ich habe keine Ahnung.
Ja, ist ja auch noch keine
Rechnung. Muss ich teilen, dividieren?
Nein. 4280.
Nee. Es ist keine Postleitzahl.
Nee. Das ist dein Geburtsgewicht.
Das ist mein Geburtsgewicht. Ja. Das stimmt. Ich war ein Wonneproppen. Also schon immer eigentlich. Ja. Also ich war schon ein Schwergewicht.
Die Zahl fand ich eine eindrucksvolle Zahl.
Schon im Mutterleib habe ich Kohldampf gehabt.
Ja. Und dann, glaube ich, tatsächlich ein hungriges Baby, das immer mal noch nach ein bisschen mehr geschrien hat. Das zumindest ist überliefert von deinem.
Ja, es ist wirklich so, dass meine Eltern, ich bin das erste von drei Kindern, in den 60ern geboren. Und meine Eltern wollten alles richtig machen und haben mich also wirklich streng nach Vorschrift ernährt. Das heißt, meine Mutter hat mich gestillt, mein Vater hat mich entgegengenommen, auf die Waage gelegt und hat zu meiner Mutter gesagt, noch 30 Gramm.
Oh Gott, wirklich?
Und ich habe aber trotzdem geschrien, Tag und Nacht, und bis meine Mutter gesagt hat, irgendwas ist mit dem Kind nicht richtig, und ist mit mir zum Kinderarzt gegangen und der hat gesagt, Frau Werner, das Kind hat Hunger. Sie müssen zufüttern.
Ja. Hat sich das irgendwie wie ein roter Faden dann durch dein Leben gezogen?
Das ist bis heute so geblieben. Es hat sich nichts verändert. Auch immer Nachschlag. Also ich bin niemand. Es war auch gestern, wo war ich gestern zu Gast? In Hannover beim NDR. Und dann sagte der Redakteur, ach, hast du noch Zeit, bevor du zum Bahnhof fährst? Möchtest du noch was essen? Und ich war früh los und war mittlerweile schon, keine Ahnung, 14.30 Uhr. Ich habe gesagt, ja, gerne. Und dann hat er vorgeschwärmt, man hätte heute Nudeln im Parmesan. Warnteig. Ja, meine Welt. Und so. Und dann habe ich angefangen zu essen und dann kam noch ein anderer Redakteur, Chefredakteur, und ich habe den ganzen Teller gegessen und dann hat er zu mir gesagt, ja, du hast jetzt den ganzen Teller aufgegessen. Ich sagte, ja, ich kenne das so. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich.
Schön. Ist diese Schokoladensucht noch aktuell? Da hast du zumindest mal so als eine, naja, in Anführungszeichen Schwäche von dir genannt. Ja. Kann man dich damit noch locken?
Immer noch. Es ist ganz schlimm. Ich habe ja schon immer mal erwogen, zu den anonymen Pralinikern zu gehen. Aber sowas gibt's nicht. Aber ich denke, da ist auch der Grundstein in meiner Kindheit gelegt worden. Es gab immer Nachtisch, es gab auch immer zum Nachmittag ein Stück Kuchen. So, das ist so das Ritual. Und auch wenn ich Texte komponiere, schreibe, ich habe immer so meine Essenspausen. Sind das. Das heißt, immer am Nachmittag muss was Süßes mit Kaffee sein.
Aber man könnte das doch einfach auch unter die Überschrift Genussmensch stellen. Dann klingt es nämlich viel schöner, als das wenn man Schokoladensucht und irgendwie Laster.
Das stimmt, aber neulich gab es wieder einen Bericht, vielleicht war das sogar im SWR-Fernsehen, ich weiß nicht, über Zucker. Na, und das ist natürlich wirklich nicht gut. Ich glaube, dass Zucker schlimmer ist noch als Alkohol. Ne? Ich trinke ja auch gern mal ein Glas Wein, aber an der Zuckernadel hänge ich eben schon. Und es wäre schon besser, weniger davon zu konsumieren.
Gut, aber Genussmensch bleiben, bitte.
Bitte, auf jeden Fall. Das gehört ja alles zusammen. Ja. Musik, Kunst, gute Gespräche, Essen gehen, Wein trinken, das gehört zum Genuss dazu. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, deine Eltern wollten bei dir alles richtig machen. Du bist 1960 geboren.
Ja.
Da war auch schon so ein gewisser Fortschrittsglaube. Da wollte man dann das, glaube ich, tatsächlich bis aufs Gramm richtig machen. Mhm. Wie ging das weiter? Wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, war das eine glückliche, eine schöne? Oder was kommen da bei dir so für Bilder?
Also, ich hatte eine Kindheit, die dominiert wurde vom Bauunternehmen meines Vaters. Also mein Vater war Fliesenleger, hat sich ziemlich schnell selbstständig gemacht, dann hatte verschiedene Unternehmen und man muss sagen, keine glückliche Hand als Unternehmer. Er hatte, wie man so sagt, goldene Hände, war unglaublich kreativ, aber er hat eine Firma an der nächsten in den Sand gesetzt, also einen Konkurs am nächsten. Und so war meine Kindheit eigentlich geprägt durch, der Papa muss arbeiten und ich weiß nicht, wenn andere Leute sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich hatte jetzt keine tragische, schlimme, schlechte Kindheit, aber wir mussten als Kinder so mitlaufen im System. Und deshalb, ich habe alles gehabt, mir hat es an nichts gemangelt. Ich bin auch ein Kind, was im tiefen Odenwald aufgewachsen ist. Das heißt, spielen draußen im Schlamm am Baggersee, auf der Wiese mit Stöckchen und Regenwürmer sammeln und das ganze Programm. Das heißt, mir ging es nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt da Blümchen außenrum müssen und das eine wahnsinnig glückliche Kindheit war.
Und dieses, heute würde man sagen, Missmanagement deines Vaters mit den Firmen, hat das einen Schatten auf die Familie geworfen? Also habt ihr da, weiß ich, gab's also zu essen gab's offenbar genug, aber konntet ihr Urlaube machen, konntet ihr wegfahren? Also Dinge, die ja dann wichtig wurden, so langsam in den 60er-Jahren.
Nein, also ich glaube, selbst wenn Geld da gewesen wäre, man hatte keine Zeit, in den Urlaub zu fahren. Ich kann mich, glaube ich, in meiner ganzen gesamten Kindheit an drei Urlaube erinnern. Wir waren einmal auf Sylt, aber eigentlich auch nur da oben an der Nordsee, weil es mein Bruder an den Bronchien hatte und der frische Luft brauchte. Und dann waren wir zweimal in Italien, am Idrosee und am Gardasee. Ja. Das war's.
Also da hat man es dann doch gemerkt. Und dein Vater hat sich tragischerweise das Leben genommen. Da warst du aber schon älter, da warst du schon Ende 20, glaube ich. Hatte das noch damit zu tun? Mit seinen geschäftlichen Misserfolgen oder war das was ganz anderes?
Also, da stellst du eine sehr intime Frage. Mein Vater hatte, ich glaube auch stressbedingt, mehrere Herzinfarkte. Und die wurden damals so therapiert, dass man den Patienten, ich weiß nicht, wie es heute so ist, Beta-Blocker verschreibt. Und das hat was mit der Psyche meines Vaters gemacht. Der ist depressiv geworden. Und ich denke, es hing damit zusammen. Also zum einen der geschäftliche Misserfolg, immer Geldsorgen zu haben, Schulden zu haben bis über die Hutschnur und diese seelische Verwandlung aus diesem eigentlich strahlenden, kreativen Mann zu einem ganz, ganz schlanken, klapprigen, depressiven Mann. Und ich habe ja auch Songs drüber geschrieben, über das Fehlen meines Papas und das Weggehen. Und ich bin mit ihm im Frieden. Ich kann das voll und ganz verstehen und nachvollziehen, dass jemand sagt, ich will nicht mehr, es ist mir alles zu viel. Und es muss so gewesen sein, dass er das Gefühl hatte, es ist besser, wenn ich nicht mehr da bin. Und ich bin prinzipiell der Meinung, wir werden ja auf die Welt geworfen. Wir werden geboren und kommen in diese Welt. Also finde ich, sollten wir auch selber bestimmen können, wann wir wieder gehen wollen.
Ich habe die intime Frage gestellt, eben weil ich weiß, dass du es in Liedern auch ein bisschen verarbeitet hast, wie Fata Morgana zum Beispiel. Ein sehr, sehr berührendes Lied. Hat dich das in einer Lebensphase erwischt, dann diese Nachricht, dass dein Vater gegangen ist freiwillig, als du selber gewackelt hast? Oder konntest du das damals für dich auch schon so souverän fast einordnen wie
heute? Nein, also ich war 27 und ich war nicht stabil seelisch. Aber ich weiß noch, dass ich den Anruf bekommen habe, als ich in Stuttgart unter Türkheim im Friseursalon gearbeitet habe. Weil ich habe ja auch was Anständiges gemacht. Das war nicht immer so mit der brotlosen Kunst. Ich habe eine Friseurausbildung gemacht, wollte Maskenbildnerin werden und habe zu der Zeit eben in Stuttgart gearbeitet. Und da hieß es dann ein Telefonat für sie und ich bin dran gegangen und meine Mutter hat mir gesagt, was passiert ist. So, das hat aber für mich, was meinen Lebensweg anbetrifft, die Weichen komplett neu gestellt. Denn die Eltern wollten immer, dass ich etwas Anständiges mache. Die hatten Angst davor, dass die Tochter eine brotlose Kunst macht. Und deshalb habe ich erst Grafikdesign studiert und dann gedacht, ich will aber doch ans Theater und eben die Friseurausbildung gemacht, da gejobbt. Und als das jetzt nun passiert ist und mein Vater beschlossen hat, dass er den Weg, den Lebensweg nicht mehr weitergehen will, habe ich gedacht, so. Jetzt bist du da und bist brave Tochter gewesen und hast Haare geschnitten, hast was Anständiges gemacht, aber eigentlich willst du was anderes machen. und habe infolgedessen gekündigt im Friseursalon und habe schon immer Musik gemacht und Songs geschrieben. Das war 1987 und ein Jahr später habe ich mein erstes Demoband, die damalige Plattenfirma Intercord, hier in Stuttgart gegeben. Und aufgrund dieses Demos, da waren zwei Titel drauf, Weibsbilder und Du bist ein Zauberer. Aufgrund dieses Demos habe ich einen Plattenvertrag über 4 LPs bekommen.
Das muss man sich mal vorstellen, so. Ne? Über 4 LPs ja. Als Newcomerin.
Ja. Das würde heute, ist würde, ja überhaupt nicht mehr möglich. Yeah. Heute sagt man, kriegt man einen Single-Vertrag und dann schaut man mal, wie es läuft. Mhm. So, und im Prinzip ist der Rest dann Geschichte.
Also ein Stück Freiheit bekommen damals.
Ja, oder der Traum hat sich letzten
Endes... Die du dir vorher gar nicht zugestanden hast.
Ja, ich war schon auch ziemlich verklemmt damals. Mhm. Ich habe zwar gesungen und hatte eine eigene Band, aber musst du dir vorstellen, ich habe eigentlich eher so mit Händen in den Hosentaschen hinterm Mikrofon gestanden.
Deine Füße besungen?
Ja, meine Füße besungen. Also ich habe da mal ein Lied geschrieben und so. Mhm. Und es gab zwar in mir eine Stimme, die sagte, du kannst das, du willst das, aber ich hatte nicht wirklich Zutrauen zu diesem Talent. Und das hat sich eben alles verändert. Durch den Vatertod ist eine Tür aufgegangen und plötzlich war die Möglichkeit da. Und das erste Album war Weibsbilder, das zweite Kribbeln im Bauch. Und wenn ich gefragt worden bin, habe ich immer damals noch gesagt, ich bin so reingeschlittert da. Aber ich glaube jetzt im Rückblick, dass das schon viele Jahre vorher da war. Also dass die Basis, das machen wollen, auf der Bühne stehen wollen. Dass das schon da war und letzten Endes nur so ein Ventil gebraucht hat.
Ich habe gar nicht gewusst, dass Stuttgart tatsächlich so ein wichtiger Standort war. Hab dann jetzt gelesen, dass du da tatsächlich auch auf dem Fußboden deiner Stuttgarter Wohnung in einer halben Stunde Kribbeln im Bauch.
Stimmt.
Erstmal auf mehrere Zettel geschrieben hast und es dann irgendwann zusammengebracht. Und dann war dieser für dich wirklich Mega-Hit geboren.
Manchmal flutscht's. Es war ein dunkelbrauner Velourteppich.
Ja, das Bild ist dir noch sehr präsent.
Das weiß ich ganz genau.
Ja.
Und mit Fenster nach Osten. Recht dunkel.
Und ich weiß nicht, das ist immer so eine, ich weiß nicht, du kannst sagen, ob die Frage in irgendeiner Form Sinn macht, aber merkt man in dem Moment schon, dass das was Besonderes ist oder braucht es dann doch erst die Bestätigung von außen, dass jemand sagt, hey, großartig, können wir was draus machen?
Ich glaube, dass es für einen selbst als Musikschaffender Lieblingslieder gibt. Mhm. Also, dass du spürst, oh, das ist jetzt mal so ein, das flutscht, das ist ein Wurf sozusagen. Mhm. Aber das heißt ja alles gar nichts, weil es gibt andere Lieder, zum Beispiel Segler aus Papier, ist auch eines meiner persönlichen Lieblingslieder. Und da würden die Leute, die mögen das zwar, aber ich glaube, das war nicht in den Top Ten oder so, war kein Titel, den die Leute jetzt so rauf und runter gehört haben. Aber das geht ja anderen Künstlern genauso. Also wenn ich denke an Fanta 4 und Tag am Meer zum Beispiel, war auch irgendein Albumtitel, aber die Leute inklusive meiner Person, lieben dieses Lied. Mhm. Ja. Und bei Kribbeln im Bauch war es so, dass selbst die Plattenfirma gesagt hat, machen wir mal als erste Single was anderes. Ja. Also was Fetziges, Liebe ist, wenn man es trotzdem macht. Und hat man auch gesagt, Mensch, das ist ja ein 6/8-Takt. Ob wir das überhaupt im Radio gespielt kriegen? Und dann kam das in die Radio-Hitparaden und die Menschen haben sich das gewünscht. Mhm. Ich habe aber auch Kommentare bekommen wie, das sei ja Phil Collins für Arme und so.
Tatsächlich? So
ja.
Böse?
Und dann ist es natürlich, wie es immer so ist, hinterher hat es die Plattenfirma schon immer gewusst, dass das natürlich der Hit ist.
Und dann sagt die Plattenfirma wahrscheinlich, genau sowas brauchen wir von dir jetzt quasi im Jahrestakt, also bitte liefere.
Das hätte man gerne, ja. Dass jemand das reproduziert. Und da bin ich ja leider nicht für zu haben. Ich mag es ja gerne bunt. Und es würde auch gar keinen Sinn machen, Kribbeln im Bauch nochmal zu schreiben. Mhm. Bloß mit anderen Worten.
Aber wenn da so ein gewisser Druck dann kommt von der Plattenfirma und du warst damals 30, 31, so ungefähr, kann man sich dem gleich widersetzen, indem man sagt, nee, ich gehe hier künstlerisch meinen Weg, lass mich in Frieden?
Ich war, glaube ich, schon immer wieder borstig. Ja? Also, ich weiß doch, als ich diesen ersten Plattenvertrag unterschrieben habe über 4 LPs und dann wurden da die Champagnerkorken oder es war wahrscheinlich eher Rotkäppchen, sagt mir gar irgendein Riesling-Sekt. Und dann hat der Mensch von der Plattenfirma Artist and Repertoire, hießen ja der A&R-Manager, gesagt, ich würde mich ja gar nicht freuen. Und ich habe gesagt, das ist einfach viel Arbeit. Mal gucken, ob mir da noch was einfällt. Also ein Album, ja, das ist das erste, das Debütalbum so. Und ich glaube, dass ich da schon immer anders war. Also ich sage ja gerne mal, ich bin eine Kommode. Ich habe viele Schubladen und ich passe eben nicht in diese eine Schublade, was es zugegebenermaßen schwierig macht, eine Künstlerin wie mich auch zu vermarkten. Weil es wäre natürlich viel besser, wenn du, kennst du eine, Lied kennst du alle, wenn ich quasi eben nochmal 100 Mal Kribbeln im Bauch geschrieben hätte. Ich weiß, da bin ich schwierig. Aber es ist auch geil, es anders zu machen.
Ja, du bist ganz schön bunt und breit aufgestellt, wie du gesagt hast. Ja. Wenn man dich in eine Schublade stecken will, sagst du, ich bin eine Kommode. Sehr schönes Bild. Wie viel Geld gab es denn damals für diese 4 Alben? Weißt du sowas noch?
Weiß ich sowas noch? Erinnere ich nicht mehr. Es war aber auf jeden Fall so, dass wir einen riesigen Produktionsetat hatten. Mhm. Ich glaube, lag zwischen 150 und 200.000 D-Mark. Mhm. Da ist ja heute, das sind ja schwindelnde Höhen. Heute musst du ja für kleinstes Geld Plattenproduktion abliefern. Und wenn du dann einen bestimmten Anspruch hast an ein Niveau, dann musst du eigentlich als Künstler selber noch in die Tasche greifen, um die Produktion zu bezahlen.
Aber es war nicht so, dass sich dein Leben durch diesen Vertrag auch materiell schlagartig geändert hat, dass du gesagt hast, gut, erstmal nicht mehr...
Mein Haus, meine Yacht.
So, genau, jetzt haue ich erstmal richtig auf den Putz.
Nein, aber es ist ganz lustig. Ich habe in meinem Leben, mein erstes Auto war ein VW Käfer. Mhm. Und den habe ich geliebt. Den habe ich, glaube ich, für 600 D-Mark gekauft und dann bunt angemalt mit Blümchen. Aber das war kein Cabrio. Und ich habe immer schon geträumt davon, ich würde gerne mal ein Cabrio fahren. Und das war mein erster und einziger Luxus, den ich mir von dieser kribbelnden Bauchkohle gegönnt habe. Ich gedacht, ein quietschgelbes Auto.
Aber wieder VW?
Es war ein Peugeot. Was gab es denn noch? Ein 308 und in Postgelb und das habe ich geliebt. So. Ja. Und ich weiß noch, dass mein Mann damals gesagt hat, wir brauchen das nicht. Ne? Wir brauchen das nicht. Der Erste, der im Auto gesessen hat, war mein Mann.
Ja. Weil ich bin übrigens froh, dass du vorhin Kribbeln im Bauch angesprochen hast, weil natürlich bei jedem Interview, da kann man ja normalerweise die Sekunden zählen, bis die Leute dich auf Kribbeln im Bauch ansprechen. Mhm. Witzige Geschichte aber zu Kribbeln im Bauch, dass der Titel ja durch die Bank und auch durch die Jahrzehnte falsch verstanden wurde.
Ja,
man hat ja immer gedacht, das ist so ein ganz kuscheliges Liebeslied, aber eigentlich ist es der Abgesang auf eine Liebe.
Dass es eben nicht mehr kribbelt im Bauch, ja. Und der Gewohnheitsstiefel sich eingeschlichen hat.
Heißt das, als du auf deinem braunen Velourteppich saßt in der Stuttgarter Wohnung, warst du da? Hattest
da
du
hat's da, schon gekriegt.
Hat dich der Liebeskummer da in diesen Text getrieben?
Ja, das ist ja ein Appell, dieses Lied. Ein Appell, es ist ja ein Notruf sozusagen an den Partner zu sagen, du willst das doch auch. Also was machen wir denn? Das ist ja, kann ja wohl jetzt nicht sein. Und mein Mann und ich waren damals im verflixten 7. Jahr. Da ist vielleicht was so, dass man denkt, okay, dann hast du die Entscheidung. Entweder du gehst den Weg weiter oder die zwei Lebenswege trennen sich eben. Ja, also für mich ist es nach wie vor ein wichtiges Lied. Ja. Also ich bin auch froh, dass es kein doofes ist. Könnte ja sein. Also ich sag jetzt irgendwann ins Blaue hinein oder ins Grüne hinein, sag ich mal, wäre es ein Stück wie Hossa Hossa.
Ja.
Und das Rex Gildo singen musste und darüber, glaube ich, auch nicht sehr glücklich war bis zum Ende seines Lebens, dann hast du ein anderes Päckchen zu tragen, als wenn du eben dir etwas ausdenkst selber und es hat viel mit dir zu tun und der Text ist nicht doof.
Aber trotzdem gab es wahrscheinlich auch so Phasen, wo man denkt, ey Leute, jetzt lasst mich doch mal mit Kribbeln im Bauch, schaut doch mal, ich habe jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 20 Platten und bin so, wie wir vorhin gesagt haben, so bunt und breit aufgestellt. Hört euch das doch bitte auch mal an, was ich noch kann. Wie lange hat es gebraucht, Kribbeln im Bauch dann wieder lieb zu haben?
Also lieb gehabt habe ich es die ganze Zeit. Mhm. Aber als ich eben anfing, dann professionell Musik zu machen mit diesen ersten zwei Alben, war es natürlich so, dass ich gesagt habe, aber Leute, hallo, es gibt doch noch andere Lieder. Mhm. Also es hat mir Mühe gemacht, das zu verstehen, dass ich auf ein Lied reduziert werde. Da ist man ja dann auch schnell in der Schublade One-Hit-Wonder. Ja. So. Und das hat sich aber wirklich sehr schnell gegeben, weil ich begriffen habe, dass es ein Geschenk ist, wenn man einen Evergreen schreiben kann. Also wenn das wirklich passiert ist, wenn es Lieder gibt und gerade auf diesem Album Kribbeln im Bauch sind noch mehr Stücke, wie Ich will mein Geld zurück, Trostpflastersteine. Mhm. Das sind Lieder, die die Leute heute noch auch in den Konzerten einfordern. Warum haben sie das nicht gesungen? Mhm. Und so. Das heißt, ich habe begriffen, dass es im Prinzip eine Auszeichnung ist, wenn das gelingt, auch wenn du das schaffen kannst, sowas. Und ich habe auch verstanden, dass es Kollegen genauso geht. Also ein Udo Jürgens, der zig Platten gemacht hat in seinem Leben und die Leute eben aber trotzdem das ehrenwerte Haus haben wollen und aber bitte mit Sahne und griechischer Wein. Das gehört eben zu unserem Job dazu. Mhm.
Weil du jetzt vorhin gesagt hast, du warst im verflixten siebten Jahr, als du Kribbeln im Bauch geschrieben hast. Hat denn dein Erfolg eurer Beziehung gut getan oder eher schlecht? Ist ja manchmal so, ne? Wenn dann, ich meine, du hast beim Friseur gearbeitet und dann warst du plötzlich, Popstar.
Nein, also mein Mann war und ist es noch Musiker. Insofern, das war eher jemand, der mich unterstützt hat, der auch gesagt hat, du musst mal deine Lieder, die sind so toll, die muss mal zur Plattenfirma. Nee, also das hatte überhaupt nichts mit der Beziehung zu tun. Mhm. Aber vielleicht, ich sage das jetzt so, überhaupt nichts. Natürlich habe ich mich verändert. Ich bin erwachsener geworden und ich habe meinen Mann damals sehr jung kennengelernt, bin mit 20, 21 mit ihm zusammengekommen. Mit 24 habe ich geheiratet und insofern habe ich mich in der Zeit entwickelt. Mhm. Ich würde heute sagen, zur selbstbewussten, erwachsenen Frau. Und da ist es eben manchmal so, dass Beziehungsverabredungen oder Verträge nicht mehr so funktionieren, wie sie eben funktioniert haben, als du das junge Mädchen geheiratet hast.
Ja.
Jetzt sagte ich, kaufe mir ein Cabrio.
Ne? Auch noch quietschgelb.
Ja.
Dein erstes Album, das ist jetzt 35 Jahre her.
Mhm.
Und du feierst es mit deinem neuen Album, Vitamin P.
Ja.
Und die zweite Single ist In deinem Schatten.
Ja.
Hast du eigentlich für Mary Rose geschrieben, ne?
Richtig.
Und jetzt bist du mit deinem, jetzt kommt das Baby quasi wieder zur Mama zurück.
Ja.
Und wir können mal ganz kurz reinhören.
Wenn ich in deinem Schatten lieg, am Anfang mit ihrem Latein.
Schön. Und wie geht's dir damit, das Lied jetzt, also wie gesagt, du hast für Mary geschrieben damals, ihr seid ja auch gut befreundet, du hast auch mal gesagt, sie ist so eine Art Vorbild für dich, jetzt singst du es wieder. Was ist das für ein Gefühl?
Super Gefühl. Ja, also ich habe ja, das ist ja ein Album Vitamin P, das hauptsächlich aus Songs eben besteht, die ich für andere geschrieben habe. Und das ist in der Corona-Zeit so gewesen, dass ich gedacht habe, Mensch, ich würde gerne die Lieder das eine oder das andere mal selber ins eigene Kröpfchen nehmen. Und habe ich mir so eine Liste gemacht, was wären denn die Songs? Weil es gibt Songs, die ich für andere Interpreten und Interpretinnen geschrieben habe, die jetzt nicht auf dem Album gelandet sind. Auch Mireille Mathieu war dabei, Roger Whittaker, Milva und solche Leute. Also habe ich mir meine persönlichen Lieblingslieder rausgesucht und da waren eben auch zwei Stücke dabei, die ich für Mary geschrieben habe. Und es ist jetzt, als ob die nach Hause kommen, wieder. Heim zu Mama.
Mhm. Und wie groß war die Liste am Anfang? Weil du hast sehr viel gemacht für andere.
Das, ich glaube, es waren glaube ich, 40 bis 50 Songs standen auf der Liste. Und dann habe ich natürlich auch schon überlegt, wie würde ich was machen. Zum Beispiel ein Stück habe ich für Bernd Stelter geschrieben. Mhm. Das heißt, Liebe geht bekanntlich durch den Magen und fragt dann, was macht sie hinterher? Und das war mir klar. Ich habe das immer auch schon beim Komponieren gehört, wie so eine Latin-Nummer, Salsa, Samba. Aber der Bernd hat das sehr schön, sehr geschmackvoll, wie eine Country-Nummer. Nochmal arrangiert, es gibt eine schöne Viertel, die da spielt. Aber ich habe es eben anders gehört. Wenn du jemanden aber ein Lied auf den Leib schreibst, dann musst du es auch loslassen können, weil die Künstler haben Arrangeure, Produzenten und sie machen es eben unter Umständen auch anders, als du dir es gedacht hast. Man kann ja nicht so eine Nutzanwendung für die Praxis mitgeben, sondern man muss dann loslassen.
Gab es da auch Versionen, die dir von den Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht gefallen haben und wo du dann fast schon begierig drauf warst, das zurückzuholen und dann endlich mal in deiner Weise zu singen, zu spielen?
Ja.
Möchtest du Namen nennen?
Also es gibt ein Stück, das heißt Leierkastenmann. Mhm. Das haben Marshall und Alexander aufgenommen. Und die haben da eine ganz Elektrostatik, muss ich fast sagen, eine Elektronummer draus gemacht. Also Stromgitarre, eine Rocknummer draus gemacht. Ah, okay. Und die ist sehr, sehr heftig geworden. Und das war überhaupt nicht mein persönlicher Geschmack. Mhm. Und jetzt habe ich es zurückgeholt und jetzt ist es eher, klingt es nach Hotelbar und ein bisschen angejazzt und Soul und Blues kommen um die Ecke. Es ist ein leises Lied, jetzt klingt es anders. Aber es ist ja alles Geschmackssache. Ich habe gesagt, es kann sein, ich veröffentliche dieses Album und die Fans der Künstlerinnen und Künstler sagen, ja, aber ja, viel schöner als es Marshall und Alexander oder Mary Rose gesungen haben. Das kann mir natürlich passieren, aber es ist ein Abenteuer.
Jedenfalls spannend, das dann zu hören und auch so ein bisschen zu vergleichen. Ich habe es gerade mal mit der Version von Mary Rose verglichen. Du hast sogar ein Wort geändert, glaube ich, ganz zum Start. Sie singt Welt, du Zeit oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da frage ich mich dann, warum so Details? Also statt Welt, Zeit, was ist das dann?
Ich weiß es nicht. Also
ist dir ein Fehler unterlaufen? Ich habe ihn bemerkt.
Nein, es gibt bestimmte Dinge, die ich bewusst geändert habe. Zum Beispiel heißt es auch statt Land in Sicht, Licht in Sicht. War mir auch wichtig, das zu ändern. Oder es gibt einen Text, den ich für Stefan Gwildes geschrieben habe, der eben, weil er ein Mann ist, auch singen kann, wäre ich jetzt Millionär. Und ich kann das natürlich nicht singen, sondern ich habe dann eben geändert in wäre ich millionenschwer. Das muss ich natürlich noch reimen und so. Mhm. Das ist jetzt die künstlerische Freiheit gewesen.
Okay, also gibt es da jetzt erstmal keine Erklärung, so weiterforschen.
Ja, oder einfach annehmen, was ist.
Das fällt mir natürlich schwer. Nein. Was ich schön finde, du bist da im Video zu der Single In deinem Schatten mit deiner Gitarre zu sehen. Mhm. Und da habe ich, nachdem ich ein bisschen in deiner Biografie gekuschelt habe, an Frau Schranz denken müssen.
Ja.
Deine alte Lehrerin, die mit der Gitarre auf dem Pult saß und euch was? Beatles-Songs
vorgespielt? Beatles-Songs, so war der Musikunterricht.
Und das hat dich nachhaltig beeindruckt, oder?
Ja, die ist eigentlich schuld.
Ja?
Die ist schuld, dass ich mir vom Elternhaus die erste Gitarre erbettelt habe. Mhm. Gedacht habe, das will ich auch können. Also, was man da alles machen kann. Und da ging es eigentlich los. Als ich die ersten drei Akkorde spielen konnte, habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es getan und die Songs hatten schon die richtige Form. Also es gab einen A-Teil, einen B-Teil, einen C-Teil. Also es war schon alles richtig in Form. Die Texte waren auch nicht blöd. Offensichtlich hatte ich ein Talent dafür.
Am Anfang noch Englisch.
Genau.
Und dann gemerkt, eigentlich kann man es noch schöner. Und
ja, das war so. Also ich habe dann wirklich für dieses erste Demo, wo es dann darum ging, das soll dann mal zur Plattenfirma, habe ich gedacht, na ja, muss natürlich international und international und Englisch sein. Und dieses Demo ist bei Dieter Falk, dem Produzenten und Keyboarder, gelandet. Und dann, also hat er sich ewig nicht gemeldet und gedacht, na ja, der wird gedacht haben, ist nix. Und bis er sich aber gemeldet hatte und meldete sich dann und war sehr angetan, habe ich gesagt, aber Moment mal, ist eigentlich gar nicht meine Muttersprache. Ich hätte da noch andere Lieder und die sind entsprungen auch aus meiner Kabarettzeit. Ich habe ja, bevor ich anfing, Platten zu machen, vorher gut 10, 15 Jahre Kabarett- und Kleinkunstprogramme gemacht und habe dann gesagt, also ich hätte da noch was anderes und es wäre eigentlich doch vielleicht besser, wenn ich Deutsch singe.
Ja. Weil du jetzt gerade gesagt die Kabarettzeit angesprochen hast, das war ja nicht nur eine Hobbyveranstaltung, sondern du bist bis in den Scheibenwischer zu Dieter Hildebrandt vorgestoßen. Mhm. Also wirklich zur Kabarett-Elite. Lass uns das mal kurz sortieren. Du hast Grafikdesign studiert. Du hast, glaube ich, in Heidelberg eine Friseurausbildung gemacht. Ja. Mit eins mit Sternchen abgeschlossen. Mhm. Dann kam schon mit Ende 20 der Plattenvertrag. Wo ist denn da die Kabarettzeit versteckt?
Die war davor. Also ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich eben schon Musik gemacht, ja, im Odenwald. Und habe eine andere Kollegin getroffen, die Sibylle Ruisinger, die auch Sängerin war. Und wir haben uns zusammengetan und haben das Duo P und Sibylle, mhm, gegründet und haben da sehr viel gespielt, wie man das so macht. Du spielst ja im Kabarett in der Kleinkunst an jeder Milchkanne. Und waren aber dann auch in der Schweiz unterwegs, haben einen Schweizer Kleinkunstpreis bekommen und wir sind so ein bisschen rumgereicht worden. Ich habe neulich den Jörg Knörr getroffen, mhm, und der hat mir wieder gesagt, weißt du, dass wir uns jetzt 40 Jahre kennen, mhm, und du warst damals im ARD Talentschuppen, den er moderiert hat, auch als Moderationstalent, und ich war mit Sibylle da. So, und das heißt also, über diese Talentschmieden, Nachwuchssendungen, Kleinkunst, Kabarett, Radiosendungen, haben wir da einen Fuß in die Tür gekriegt, aber es war alles Amateurstatus. Mhm. So. Und dann gab es den Punkt, dass Sibylle gesagt hat, nee, also das ist mir, wir hatten, glaube ich, diese Tortenwerf-Sendung, RTL, Alles Nichts oder Hugo, Egon Balder, ja, Anella von Sinnen, ja, wo es immer einen Musikakt gab. In der Sendung war auch Hans-Dieter Hüsch, also wir waren eigentlich in guter Gesellschaft, aber wir mussten Playback singen. Wir hatten damals eine sehr lustige Single rausgebracht, unsere erste und einzige. Das war eine verhohene Piepelung auf Don't Worry,
Be Happy.
Be Happy. Mhm. Hieß bei uns Hol Curry für Papi. So. Und war alles ganz lustig und leicht, aber wir mussten eben in dieser Sendung Vollplayback singen und Sibylle wollte Jazzgesang studieren, hat das auch später gemacht, ist Gesangslehrerin geworden, singt heute immer noch fantastisch Jazz, aber sie hat gesagt, das ist, also dieses Geschäft, das ist nichts für mich. Mhm. Ich möchte es nicht und ich möchte auch nicht aus dem Koffer leben und diese Tournee leben. So. Und das war der Moment, dass wir uns im Duo getrennt haben und dann lagen diese Lieder bei mir zu Hause in der Schublade brach. Und ich habe dann eben 89 dieses erste Album Vibesbilder, mhm, veröffentlicht. Das war ein Song aus diesem Duo. Mhm. Wir sind damit fingerschnippend auf die Bühne gekommen, haben das A Cappella gesungen. So, und jetzt haben sich die Dinge überschnitten. Das heißt also, auch auf diesem zweiten Album Kribbeln im Bauch waren Titel wie Augen zu und durch. Da ging es um Umweltverschmutzung und dass wir eben nicht genau hingucken. Und da ist dann, haben sich diese zwei Welten miteinander verbunden. Dass man gesagt hat, Mensch, die Werner, die könnte man doch auch mal in den Scheibenwischer einladen.
Wie war das da, mit Dieter Hildebrand zu arbeiten?
Ja, ist natürlich, ich finde, mit einer der größten gewesen, ja. Jemand, der selbst keinen Personenkult um sich betreibt, der sehr bodenständig ist, dem es immer um die Sache ging, aber der tolle Schreiber hatte, eine super Regisseurin und da wurde gefeilt und der Text nochmal kurz geändert, bis man dann live auf Sendung war. Hat mich sehr beeindruckt.
Da trefft ihr euch, ne? Du arbeitest auch an jedem Komma und an jeder Silbe.
Daher kommt ja mein Name, ne? Pedantisch.
Aber fehlt dir manchmal das Kabarett? Also diese Form des Ausdrucks? Oder
nein, weil ich habe das ja irgendwie, ich weiß mir ja zu helfen. Also ich habe im Laufe der Jahre, ich weiß auch, dass die Plattenfirma am Anfang gesagt hat, du kannst nicht zweigleisig fahren. Entweder du machst Popmusik oder du machst hier Kleinkunst, es geht nicht zusammen. Und ich habe das aber immer parallel weitergemacht, diese Programme. Und irgendwann, und das ist jetzt glaube ich auch schon über 20, 25 Jahre her, die Entscheidung getroffen, dass ich das sehr wohl kombinieren kann in meinem Live-Programm. Das heißt, ich kann einen Song singen, kann dann aber Stand-up-Comedy machen, was Satirisches sagen und daraufhin eine todtraurige Ballade singen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass das für mich und auch für mein Publikum ein ideales Show-Konzept ist. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das sei interessant, die Leute zu beobachten, wie die ihren Mantel abgeben vor der Veranstaltung und wie die den wieder abholen. Also wie die, was sich in den Gesichtern tut. Das heißt, das schönste Kompliment ist für mich, wenn die Leute sagen, wir haben gelacht und geweint. Es ist also, ein Piverna-Konzert ist eben so eine Reise durch alle Gefühlsregungen und man muss nicht trennen. Es gibt ja oft auch ich denke auch Radioredaktionen, die denken, man kann das nicht spielen und diese Musikfarbe und es darf nicht bunt sein, man muss nur so. Ich glaube an die Vielfalt und glaube auch, dass man einem Publikum das zumuten darf. Im Gegenteil, die gehen mit. Wenn das bunt ist, wenn das frisch ist, wenn das gut moderiert ist, dann kannst du ein Publikum überall mit hinnehmen.
Mhm. Da ist natürlich viel passiert in den letzten 35 Jahren.
Das auch weil stimmt.
Du, wir haben ja vorhin gesagt, deinen Start mit einem Plattenvertrag über vier Alben.
Mhm.
Heute undenkbar. Wie schaust du auf die Branche? Mit Sehnsucht nach früher, mit ein bisschen Verbitterung?
Nein,
oder?
Eigentlich schon mit Sorge. Ich bin kein rückwärtsgewandter Mensch. Und ich habe auch nicht angefangen, Musik zu machen, um reich und berühmt zu werden, sondern um des Musikmachens willen. Ich bin vielleicht auch aus der Art geschlagen, weil es mir nie um Personenkult geht. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht erkannt werde auf der Straße. Es war am Anfang so, da hatte ich ja diesen Kurzhaarschnitt mit der Strähne im Gesicht und dann war das Phänomen, dass in den Konzerten plötzlich da 2000 P's standen vor mir, alle mit dieser Frisur. Und dann war interessant, dann ich bin ja eine Frau, dann sind die Haare gewachsen und dann hat man mich nicht mehr erkannt. Und ich habe gedacht, wie angenehm ist das eigentlich? Also es geht mir nicht um mich, sondern es geht mir um die Musik und um diesen Beruf, der schönste ist, den man haben kann.
Da muss ich jetzt drüber nachdenken, ob ich dir das wirklich vollumfänglich glaube. Die Eitelkeit gehört doch dazu.
Ja, ich bin eitel. Oder? Also ich kann schon auch, ich habe heute auch mich aufgebrezelt. Und
die, also das ist die Form, auch perfekt, um Gottes Willen, perfekt. Ja. Es ist, also das ist die eine, nein, aber auch die, so ein bisschen, dass es einem doch gut tut, wenn man vielleicht auch mal erkannt wird. Oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, Frau Werner, Ihre Lieder sind für mich Lebensbegleiter.
Ja,
oder
aber das ist doch so schön, wenn das im Rahmen des Konzertes stattfindet.
Okay.
Ich mache meinen Beruf. Und meine Anforderung ist, die Leute müssen bestens unterhalten werden. Ich will eine sehr gute Leistung abliefern. Und hinterher treffen wir uns am CD-Stand draußen im Foyer. Und dann sprechen wir miteinander und dann können die Menschen mir das sagen. Und ich freue mich natürlich über diesen unmittelbaren Kontakt. Und aber ich will es nicht in meinem Privatleben. Ja. Also ich möchte ungern in der Sauna sitzen und sagen, Frau Werner, Ihre Musik gefällt mir.
Singen Sie mal was.
Aber das ist ja ein Beispiel.
Ja. Ne? Aber wenn die jetzt, es war abends Konzert und morgens beim Frühstücksbuffet, sage ich zu dir nochmal, es hat mir super gut gefallen, kriege ich dann den ayurvedischen Frühstücksbrei von dir ins Gesicht. Oder ist da noch ein Gespräch möglich?
Das ist auf jeden Fall immer Gespräch möglich. Gut. Aber es geht ja darum, ob man das braucht.
Ja.
Na, es gibt wirklich Kollegen, die brauchen das. Und wenn die dann in die Bank ihres Vertrauens kommen und nicht der Filialleiter durch die ganze Bank ruft, guten Morgen, Herr so und so, dann stimmt was nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mein Leben leben kann. Ich möchte nicht, ich habe ja auch unter anderem für Barbara Schöneberger geschrieben, auf dem Album ist ein Titel, was ein Mann tun muss. Ich möchte nicht tauschen, weil das ist, Barbara ist eine fantastische Künstlerin, aber so prominent, da gibt's ja kein Privatleben. Oder nimm Thomas Gottschalk, der aus diesen Gründen nach Amerika gezogen ist mit seinen Kindern. Also, aber das ist natürlich unabhängig vom Naturell. Bei mir ist es so, dass ich das alles gerne beruflich mache und dann heim will auf mein Sofa.
Ist das immer noch der schönste Ort der Welt, dein Sofa? Oder
also
was?
Der zweitschönste ist schon auch Mallorca.
Oh, ja.
Ich liebe das ja so mit Meerblick aufzuwachen und im Schlafanzug an die Kaffeemaschine zu trotteln.
Hast du dort ein Häuschen oder irgendwie?
Ich habe eine Mietwohnung, eine sehr schön möblierte Mietwohnung, jetzt schon seit über 10 Jahren. Und da schlapp ich dann im Schlafanzug auf diesen Balkon. Und dann ist dieses Blau vor der Tür, wo du denkst, könntest du gleich reinspringen. Das ist so schön.
Und das war auch der Ort, an dem du jetzt, erinnere ich mich, glaube ich, bei 30 Grad dein Weihnachtsalbum geschrieben
Richtig.
Hast.
Richtig. Ich habe auf das glitzernde Meer geschaut und habe geschrieben, lass es schneien.
Ja. Sehr schön. Du gehst jetzt dann auf Tour im Herbst, oder?
Genau.
Geht's wieder los?
Ich meine, ich bin ja immer auf Tour. Jetzt also sind wir wieder in Hamburg. Dann habe ich im Mai ein ganz tolles Konzert. Ich hab's ja gerne bunt mit der Big Band der Bundeswehr. Da freue ich mich schon drauf. Da sind dann 22 Mann, Tuten und Blasen, Testosteron hinter mir. Ich werde ein Kleid anziehen und dann wird es von hinten blasen. Ja, also ich spiele im Juni noch Konzerte mit Jazz-Trio und dann ab 3. Oktober ist Premiere in Pforzheim von Vitamin P.
Das ist dann die Vitamin P-Tour eben. Und wenn du... Wenn du jetzt vor so einer, also hast du gesagt, es hört jetzt ja nicht auf bis Oktober, ja. Aber wenn du dann weißt, jetzt geht es los, diese Tour zu diesem Album, nochmal mit ganz viel persönlichen Liedern natürlich, die du jetzt zurückgeholt hast zu dir, ist das pures Vergnügen? Also kannst du dann wirklich sagen, das ist jetzt dieses Auf-der-Bühne-Sein, das ist dann Fisch im Wasser? Oder auch
also wenn es ein neues Programm ist, ist es natürlich lampenfiebriger als sonst. Dem wird jetzt erstmal vorausgehen, dass ich ein Konzept mache, ein Live-Konzept, weil ich eben, wie wir gerade drüber gesprochen haben, dann nicht nur die Lieder runtersinge, in Anführungszeichen, sondern weil ich mir natürlich eine Dramaturgie ausdenken möchte und wie komme ich von A nach B. Und diesmal will ich in diesem Programm eben erzählen, was so alles passiert ist in den 35 Jahren. Und es sind unglaubliche Dinge passiert. Also Dinge, die man eigentlich, die du denkst, sie sind filmreif und sie sind wirklich passiert. Wenn ich es kurz erzählen darf. Ja, ich glaube, wir waren in Memmingen im Theater und ich habe ein Programm gemacht mit Peter Grabinger, fantastischer Pianist, der auch hier im Sendegebiet, glaube ich, sehr bekannt ist durch Pop und Poesie. Euer SWR1-Projekt. Und wir spielen Kribbeln im Bauch und im C-Teil heißt es da, wir schleichen einander wie Katzen um die Beine. Und von links kommt ein Kater, der über die Bühne läuft, ganz langsam. Es gab natürlich kein Halten mehr. Das Publikum lag auf dem Boden vor Lachen. Das kann nicht wahr sein. Und hinterher hieß es dann, ja, das ist... Das war der Hausmeister, hat gesagt, das ist der Hauskater. Der kommt immer mal vorbei, wenn er Lust hat.
Der hat gespürt, dass da jetzt sein Auftrittsmoment ist, sein perfekter.
Und das muss man doch eigentlich mal erzählen. Oder in Pforzheim, das war auch lustig. Da waren wir jetzt hier vor Jahren mit Band im Kulturhaus Osterfeld und ich singe Segler aus Papier und dann heißt es in der zweiten Strophe der Duft von frisch gebackenem Brot. Und ich denke, was ist das? Da steht hinter mir der Vorhang in Flammen.
Ich kann es förmlich riechen.
Und also es gibt ja immer so, dass die Leute denken, ihr habt euch das ist gehört zur Show bestimmt. An der Stelle ist dann so, nein, das ist einfach alles so passiert.
Genial. Ich weiß, dass du sehr perfektionistisch bist und da manchmal fast ein bisschen drunter leidest, weil es dann immer nochmal und nochmal und nochmal. Aber sowas ist traumhaft, oder? Also der Kater, wir wollen nicht, dass das Theater abbrennt, aber das sind ja Momente für die sind also, ja genial.
Da muss ich dir sagen, dass es mir natürlich unglaublich hilft, dass ich aus dem Kabarett komme, weil dass ich einfach weiß, also so, man kann auch aufhören zu spielen, kann mit den Leuten sprechen und sagen, also das glaubt uns jetzt keiner. In einem anderen Konzept in der Popmusik wäre das ein No-Go. Du kannst die Show nicht stoppen und alle warten, Lichttechniker, Pyro, alle warten, dass es weitergeht. Aber ich habe da sehr viel Spaß dran.
Wir freuen uns auf die Tour. P, vielen Dank, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht, ein bisschen in dein Leben zu gucken. Und
danke
wie gesagt, die Zahl 4280, ich habe sie
mir
gemerkt und du weißt jetzt auch
weiß
wieder
auch
das
wieder.
Geburtsgewicht. Alles Gute, vielen Dank.
Ich danke dir.
Assenheimers Promi-Talk, jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.